Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus. Hier ist Jens Faulrad auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist
der Markus Walter aus München. Grüße.
Grüß dich auch. Wie ist Wetter bei euch? Besser geworden?
Besser geworden und morgen soll es sogar noch besser werden. Der Sommer kehrt zurück wahrscheinlich. Wir können gespannt sein.
Fantastisch. Letztes Mal, wo ich in München war, super Zeit gehabt, aber es war echt wie unter einem Wasserfall. Es war ja noch nie so nass.
Ja, das war jetzt hier lange Zeit wie in Hamburg gewesen.
So THG-Feeling in München, ist ja super.
Ganz genau.
Genau, Vorstellung der heutigen Sendung, was haben wir heute? Wir haben natürlich einen Gast, der hat auch ein eigenes Thema mitgebracht. Wir schieben allerdings zusätzlich noch und unterhalten uns dann einfach zu dritt auch über Panda. Weil geht ja gar nicht anders. Also ich wollte eigentlich erst mit euch über die europäische Wirtschaftsregierung reden, die jetzt ja Sarkozy und Merkel wollen, aber ich dachte, das passt nicht so in die Sendung rein.
Ach, schade, schade.
Wäre spannend geworden, aber läuft so. Und ansonsten würde ich sagen, holen wir doch gleich mal unseren Gast in die Sendung rein. Hi Pascal.
Hi Jens.
Schön, dass du da bist. Das war doch schon mal ein super Intro. Stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du?
Also mein Name ist Pascal Landau und ich studiere gerade angewandte Informatik bei der Firma SAP. Also das ist so ein duales Studium, nennt sich das. Und genau, und ich bin gerade dabei, meine Bachelorarbeit zu schreiben. Und das läuft jetzt noch 2 Wochen und dann ist die offizielle Abgabe. Genau, und dann bin ich fertig mit dem Studium.
Und die Uni ist wo?
In Karlsruhe.
In Karlsruhe? Das ist ja sehr. Ich habe ja gehört, Karlsruhe wäre von Dürlach aus geplant worden, hat mir mal einer erzählt.
Okay.
Ja, dann versteht das bloß keiner, weil ich bin da einmal im Jahr in Karlsruhe und ich kriege die Geschichte jedes Mal erzählt, aber egal. In Karlsruhe, ich dachte immer, die hätten in Mannheim ne Dings, aber Karlsruhe ist auch nicht schlecht.
Ja, in Mannheim haben wir auch was.
Cool. Und ansonsten, wie zum Thema SEO gekommen als angewandter Informatiker bei SAP, kommt jetzt ja nicht im ersten Moment drauf?
Ja, hatte damit auch gar nichts zu tun. Also bei mir war es so, dass ich in der 12. Klasse von meiner Oberstufe habe ich angefangen mit Webprogrammierung, also HTML, PHP und sowas. Und da hatte ich ein Projekt aufgebaut, was ich in meinem Abitur anrechnen lassen konnte. Und das habe ich dann nach meinem Abitur auch weiter betrieben. Und dann habe ich Anfang 2008 eine Anfrage zum Linkkauf bekommen, also zum Linkmieter eigentlich. Also jemand wollte auf meiner Seite einen Link kaufen und ich habe halt nicht verstanden, warum das so ist, also was da eigentlich dahinter steckt. Und dann hatte ich halt angefangen, mich so in diese SEO-Grundlagen einzulesen, weil das braucht man ja, wenn man so die Preisgestaltung irgendwie definieren will. Und genau, das war so der Einstieg.
Cool. Also ja. 1992 konnte man sowas sich noch nicht anrechnen lassen.
Du hast 1992 Abi gemacht?
Ja, genau.
Wahnsinn.
Wahnsinn.
Ja, da kam doch keiner an und hat den Link gekauft, oder?
Nee, da kam auch keiner an und wollte ins Internet.
Ja, spannend, wie sich die Zeiten ändern, oder?
Definitiv. Das waren noch Zeiten, da hat man 20 Minuten auf seine Kollegen warten müssen, weil keiner konnte einem sagen, dass es zu spät kommt. Also du hattest ja keine Kommunikation. Wenn du es rausverlassen hast, war Ende. Dann musste man sich an dem Punkt, wo man sich verabredet hat, auch wirklich treffen. Ging viel Zeit mit Warten drauf damals. Ist heute definitiv effizienter. Genau, also aber trotzdem sehr, sehr, sehr spannend. Und jetzt, wie gefällt es dir so?
Was jetzt bei SAP? Oder
genau, bei SAP und in Karlsruhe natürlich.
ja, ist beides ganz cool, muss ich sagen. Also SAP ist halt schon ein ziemlich cooler Arbeitgeber. Und ja, Karlsruhe ist in Ordnung.
Cool. Und wie geht's dann? Und ach ja, Bachelorarbeit, was ist der Thema und wie ist der Titel?
Also der offizielle Titel lautet, glaube ich.
Glaube ich ist gut, wenn du gerade fertig bist.
Der lautet, ich glaube, Entwicklung einer Optimierung des Suchmaschinenmarketings.
Oh, kannst du nochmal sagen, du warst gerade irgendwie blechern.
Oh, sorry. Der lautet Entwicklung einer Software zur Optimierung des Suchmaschinenmarketings. Also eigentlich komplett offen.
Ah, das klingt gut.
Ja, genau, der war erst ein bisschen anders definiert, als KPIs, als SEM-spezifische KPIs und Entwicklung einer Keyword-Datenbank zu deren Analyse, aber damit konnte irgendwie mein Betreuer nichts anfangen, also da waren nicht so viele Abkürzungen drin und deswegen haben wir das umformuliert.
Bist du der Einzige, der sich mit dem Thema beschäftigt bei SAP, also jetzt als im Rahmen, ich werde ja auch ein Jahrgang sein, der werden ja auch von anderen, soviel ich weiß, bei so Kooperativen sind ja dann auch ein paar andere Firmen zusammen, die da irgendwo an der Uni mit aufschlagen. Bist du da der Einzige bei euch im Studiengang, der sich damit beschäftigt?
Ja, also ich kann jetzt nicht für alle meine Kommilitonen sprechen, aber also wir behandeln das halt nicht im Studium in keiner Art und Weise. Und von daher würde ich schon denken, dass ich zu den wenigen gehöre, wenn es überhaupt noch andere gibt, die sich damit beschäftigen.
Ja. Und Suchtechnologien überhaupt Suche? Ich meine, SAP ist ja ein großer Anbieter von so Unternehmenssoftware. Ich meine, ich persönlich weiß ja, die sind in Suche relativ schwach, also echt übel aufgestellt. Aber ich persönlich komme ja auch aus, habe ja auch was studiert und wir hatten bei uns ziemlich stark einfach Suche als Thema, also einfach Ranking-Algorithmen, Suche, Sortierung von Informationen etc., weil das ja doch ein wichtiger Bereich ist. Findet das irgendwie statt?
Also wir haben eine Abteilung, die nennt sich T-Rex, die befasst sich mit sowas, aber mit denen hatte ich soweit noch nichts zu tun.
Ah. Nee, ich meinte jetzt eher im Studium, also im Fächerkanon. Oder so, kann man so oder als Wahlpflicht oder whatever, wie auch immer man das nennt. Nee,
gar nicht. Also ich habe es persönlich gemacht. Ich habe also bei diesen dualen Studien läuft das eben so, dass man eine gewisse Zeit quasi theoretisch an der Uni verbringt, was eine Klausur schreibt und dann wieder für die nächsten
Monate. Du bist gerade super blechern. Also ich verstehe nur noch. Markus, wie sieht es bei dir aus? Also, vielleicht
ja, ich höre Pascal auch nur noch recht abgehackt.
Gut. Pascal, du darfst dich nicht zwischen dein Notebook und deinem WLAN-Empfänger stellen. Dann bist du eine Störung. Ja, ich höre. Ja, jetzt geht's.
Keine Ahnung, ich habe nichts mehr gehört.
Echt leid. Kein Problem, wir haben Zeit.
Okay, also jetzt geht's wieder?
Ja.
Sehr gut. Okay, also dann knüpfe ich mal an das, was ich gerade erzählt habe. Und zwar war es eben so, dass ich mir das schon so
frei ausgekommen habe. Du bist schon wieder weg. Stopp. Du bist schon wieder weg.
Oh je, das läuft heute nicht gut.
Das läuft gar nicht gut mit dir, Pascal.
Nein, aber ich habe echt keine Ahnung, wo dran es liegt. Ich meine,
komisch, in der ganzen Vorbereitung ging's und jetzt funktioniert's genau. Nicht mehr.
Schon 2 Stunden lang miteinander gesprochen und jetzt ist das WLAN tot.
Ja, nee, aber das ist jetzt ja echt scheiße.
Der kam gut an, der Satz mit der Scheiße.
Alles klar, dann in jedem Satz bringt jetzt ein Schimpfwort unter und dann läuft es hoffentlich.
Genau.
Wie machst du das? Du drückst immer auf Stopp oder so, wenn es gerade irgendwie gar nicht mehr läuft, oder?
Nö, wir nehmen hier alles live auf, das geht so raus, hier freuen sich alle.
Hey. Doch. Das macht gerade den Charme unserer Sendung aus.
Genau.
Dass alles live und ungeschnitten und ungekürzt ist.
Allein schon, weil ich gar nicht kann.
Den Zorn sämtlicher Zuhörer. Fantastisch.
Hey. Hey. Skype ist ja kein Produkt von der SAP. Also wir gleiten jetzt daran nicht auf die Qualität von SAP-Produkten ab. Auf keinen Fall.
Gut, dann haben wir ja immerhin etwas erreicht. Sehr gut.
Genau. Ist dann eher so ein MSN-Fail. Geht schon, okay. Aber vielleicht probieren wir es gerade nochmal.
Okay. Okay. Also, wir suchen uns unsere Abteilung selber aus. Und da hatte ich mich für die Research-Abteilung entschieden. Und da habe ich eigentlich weniger was praktisch gemacht, sondern habe halt mir das Thema ausgesucht, mich mit Information Retrieval-Algorithmen auseinanderzusetzen.
Cool.
Also quasi das, was die Basis von Google ja eigentlich für immer war. Ich mir gedacht habe, okay, wenn du sowieso später mal in den Bereich SEO willst, dann macht es vielleicht Sinn, sich da irgendwie mit den Basics mal auseinanderzusetzen. Und das hatte ich dann im Zuge dieser Praxisphase gemacht, habe die Grundlagen dazu quasi angeeignet.
Cool, so ein bisschen Vektorraummodell, Cosinusmaß, Dicemaß, Gedöns.
Genau.
Fantastisch, sau cool, da müssen wir uns mal unterhalten, da können wir uns mal richtig viel austauschen.
TF, IDF und den ganzen.
Genau, das ist super. Das gibt es wenig, die das können. Freue mich mal, wenn ich einen treffe. Genau, aber das klingt ja soweit ganz gut. Und jetzt, ansonsten, was waren so deine großen Erfolge jetzt, außer dass du den einen Link verkauft hast?
bei mir ging es eigentlich so weiter, dass ich dann Ende 2008 gab es so einen SEO-Contest vom Webmaster Park Forum. Der war, glaube ich, ich weiß nicht, ob Eisi den mitorganisiert hat oder ob der da so mitgemacht hat. Auf jeden Fall, daran hatte ich quasi teilgenommen und hatte da so mit Reblogs und Social Bookmarks gearbeitet und habe das Teil dann am Ende glücklicherweise gewonnen. Und das war jetzt kein großer Erfolg, aber das war quasi noch so eine Station auf dem Weg zu dem, was danach so kam. Und Dann ging es Januar 2010 weiter. Da gab es wieder so ein SEO-Kundes, wo man Wasserbett gewinnen konnte. Und das wollte ich halt unbedingt haben.
Ein Wasserbett?
Ja, genau.
Der aber ging komplett an mir vorbei.
Ja, das genau ist das Problem an dem Teil gewesen, weil es gab, glaube ich, 3 oder 4 ernsthafte Teilnehmer. Und von daher war das nicht so die Challenge.
Aber solange es das Bett gibt, solange es das Bett kommt, ist alles okay.
Genau, richtig, das habe ich mir auch gedacht. Jedenfalls, aber da hatte ich mich halt auch, dann im Vorhinein habe ich halt gedacht, da machen richtig viele Leute mit, und weil dann der Preis so cool ist, und habe dann halt mir so ein bisschen mehr strategiemäßig was überlegt, also dann so das Thema Linknetzwerke und sowas quasi so ein bisschen reingeschnuppert. Und hatte dann im Zuge dessen eben angefangen, meine Software zu entwickeln. Also ich vertreibe so einen sogenannten Article Spinner, und den hatte ich eigentlich angefangen zu entwickeln für diesen Contest zum Eigengebrauch. Genau, und dann, ja, so über das Jahr hinweg, 2010 hinweg, bin ich so immer mehr in das Thema SEO eingestiegen, also halt auch mit, keine Ahnung, verschiedene Blogs lesen und so ein bisschen, keine Ahnung, im Abacus-Forum beteiligen, etc. Und dann hatte ich Januar 2011 meine erste Studienarbeit veröffentlicht. Also da ging es generell um die Grundlagen der Suchmaschinenoptimierung am Beispiel von Google, also quasi die Grundlagen von On-Page und Off-Page-Optimierung. Hatte auch im Januar dann mein Programm released. Und genau, und jetzt im Juli 2011 hatte ich dann die zweite Studienarbeit über das Link-Building veröffentlicht, dann inklusive einer recht ausführlichen Teilstudie. Und genau, da gehen wir aber später noch drauf ein.
Deswegen bist du ja da. So, okay. Abgesehen von deinem Textspinner, welche Tools magst du sonst noch so gerne?
Also ich verwende noch den Keyword-Monitor. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Na klar, der ist total cool.
Genau, ich bin eigentlich dabei, seitdem das Teil in der Beta-Phase war. Fand den halt eigentlich ziemlich cool, halt einfach, und macht genau das, was er soll. Also das verwende ich halt noch, um irgendwelche Rankings zu tracken. Hatte mal in die Wise SEO Suite reingeguckt, aber bei mir ist es halt so, dass ich nicht wirklich viele Projekte betreue oder beziehungsweise damit nicht unendlich viel Kohle mache. Und deswegen rentiert sich das nicht wirklich, wenn ich mir irgendwelche Tools zulege. Naja. Ja, ansonsten verwende ich da eigentlich keine Tools in dem Bereich.
Okay, macht Sinn.
Ja, eben, wenn man da nur für sich arbeitet, ist es auch erstmal okay, glaube ich.
Ich glaube, dann noch unsere abschließende Frage, die wir immer stellen, ob es Spaß macht, die brauchen wir eigentlich gar nicht zu stellen bei den Preisen, die du schon alles abgeräumt hast, oder? Ja, Wasserbett, Link verkauft.
Ja, total awesome. Nee, genau. Also definitiv macht auch immer noch super Spaß. Und genau, also ich denke auch, dass es beruflich dann definitiv in die Richtung gehen wird.
Cool. Super. Dann wünschen wir dir auf jeden Fall mal viel Glück. Wir werden dich verfolgen, wir haben dich im Auge. Wir haben dich in Xing und
wir haben dich Plus. Auch
da. Genau. Kommen wir zu den Kommentaren von letzter Sendung. Da war jetzt eigentlich nichts dabei, was wir als Frage großartig nicht beantwortet hatten. Deswegen können wir da auch schon direkt rübergehen und sind schon beim 4-Wochen-Rückblick. Und da gab es ja dann vom Online-Radar, habe ich ja gesehen von den Kollegen, die 5. Ausgabe, und die war super schön, weil die hatten einen Gast da, den wir auch schon da hatten, nämlich Martin Bilder-SEO Missfeld. Und da war eine sehr, sehr, also es war in sich eine sehr gute Sendung, und da gab es auch eine sehr schöne Geschichte von wegen, was macht man eigentlich mit älteren Artikeln, ob man die eher updatet oder irgendwas neu schreibt, und da kam ein Kollege eher aufs Neuschreiben und so, und da muss ich sagen, okay, es gibt so ein paar Sachen, dachte ich so, wenn man auf eins ist, dann sollte man den vielleicht lieber updaten, vor allem wenn der Inhalt halt alt ist. Also die hat im Moment, ich schreibe lieber 9, vielleicht kann ich dann noch eine zweite Position bekommen. Ist eigentlich richtig, finde ich auch cool, aber wenn der erste Artikel halt falsch ist, weil er nicht mehr aktuell ist, wie zum Beispiel Osterwetter, das hatten wir nämlich eins, aber der war halt vom letzten Jahr, ist ein bisschen doof, dann steht halt der falsche Wetterbericht drin. Dann muss man den halt doch updaten. Aber ansonsten eine super coole Sendung und Martin wieder sehr viele schöne Sachen erzählt, wie ich will ja eigentlich nicht SEO sein und warum eigentlich nicht und so, war super toll. Ich unterhalte mich mit Martin sowieso immer gerne, macht richtig viel Spaß. Einfach ein runder Mensch, oder?
Also ich lese ja auch mal seine Blogposts gerne und ich habe ja schon in der letzten Sendung mal angekündigt, dass die immer recht lang sind.
Stimmt, ich nehme mir immer einen Projekttag dafür, dann kann ich die lesen.
Genau, und immer bis dato hat sich da nichts geändert. Aber ich glaube, das bleibt doch so. Und immer manchmal geht es auch nicht kürzer. Das habe ich, glaube ich, auch schon in der letzten Sendung gesagt.
Genau, er sollte einfach den Inhalt in ein Bild malen. Weil so ein Bild sagt ja mehr als 1000 Worte, dann geht es vielleicht schneller.
Das stimmt. Oder eine Infografik einfach mal so schnell dahin. Ja.
Genau. Fantastisch. Pascal, hast du die Sendung gehört?
Ja, habe ich gehört. War auch eine sehr coole Sendung, wobei ich es nicht ganz so cool fand wie die von dem mit dem Fabian Rosbacher vorhin. Die fand ich echt super. Ja, aber ansonsten war sehr interessant, würde ich sagen. Ja, hat mir auch gut gefallen.
Genau. Dann haben wir gefunden auf Seomorz, das passt vielleicht auch zu dir ganz gut, Pascal, weil das ja doch eher so ein bisschen linklastig ist, und zwar einen schönen Beitrag Understanding Link-Based Spam Analysis Techniques. Okay. Ein super schöner Artikel, kann ich wirklich nur dringend empfehlen. Die haben hier richtig viel ausgezählt, sowas wie Truncated PageRank, also wenn man einfach sagt, man zieht, also ich habe jetzt PageRank-Vererbung kommt ja von den Seiten, die auf mich linken. Wenn ich mir aber von den Seiten mal die Seiten anschaue, die auf die Seiten linken, und schneide die hinten einfach mal ab und guck, was dann noch ankommt, finde ich sehr spaßig. Also das ist eine sehr tolle Methode. Was hatten sie noch? Dann einfach mal so etwas wie wie viele Hops, also oder wie viele, also die Seiten, die auf mich linken, wie viele Seiten linken denn auf die? Also kriegen die nur von einer Seite ihre Stärke, oder haben die selber wieder 4, 5, 6 Seiten, die auf sie linken? Also einfach, wie stark geht dieses Linknetzwerk nach, wirklich mal quantitativ nur nach hinten raus weiter? Oder Anchor-Text-Verteilung über Zeit, auch das ist eine sehr spaßige Analysemethode. Dann auch sowas wie Link-Growth-Threshold als Methode anzuwenden, oder PageRank-Varianz, also wie sind die unterschiedlichen PageRanks in der Varianz, ob man sieht, ob einer einfach sagt, okay, ich gehe nur auf irgendwie XYZ und drüber und unten drunter habe ich gar nicht und so weiter. Also es sind sehr, sehr, sehr viele schöne Geschichten drin, mit denen man Datenanomalien einfach sehen kann, die jetzt nicht so auf dem ersten Blick gleich zu sehen sind, sondern man muss entweder zwei Sachen miteinander korrelieren und in eine Grafik überführen, oder einfach mal Sachen miteinander verbinden, die man so im ersten Step nicht miteinander verbindet, oder einfach mal einen Schritt weiter nach hinten gehen. Und das ist eine sehr schöne Geschichte, die man sich da einfach mal anschauen kann. Auch so etwas wie, wo kommen denn die Links her? In dem Sinne von, da haben sie mal auch einfach eine Tortengrafik angestellt und haben gesagt, wie viele Links, also einfach in der Summe, die auf die Seite zeigen, oder Domains, die auf die Seiten zeigen, sind eigene Domains. Also gerade bei, wenn man Firmennetzwerke analysiert, ist es sehr schön, also wie viele sind eigene, bei wie viele kann man selber mit Links rein, weil die sowieso offen sind, und wie viele sind wirklich nicht im Zugriff befindlichen Seiten, wo man nicht selber Links setzen kann. Und da kann man sehr schön sehen, ob die echt angelinkt worden ist oder ob die einfach aufgrund eines Firmennetzwerks plus ein bisschen Low-Level-SEO dahin gekommen ist. Auch das finde ich eine sehr, sehr interessante Analysemethode. Kann man sich einfach mal anschauen. Wir werden jetzt in den Shownotes verlinken. Ist ein sehr guter Artikel. Pascal, hast du den mal angeschaut?
Ja, habe ich auch drüber geguckt. Und genau, da sind viele interessante Sachen drin. Auch einige Sachen, die ich bei mir drin hatte, wie zum Beispiel diese PageRank-Variant. Und noch ein paar, genau, geht aber darüber hinaus. Also sind echt ein paar nette Theorien dabei, die man sich durchaus mal angucken kann.
Die fließt jetzt auch alle noch nachträglich jetzt in deine Software ein, die dann demnächst kommt.
Ja, ja, klar, definitiv, sicher.
Fantastisch.
Alles schon geplant und programmiert.
Fantastisch. Nennen wir dich jetzt einfach nur noch Systrix 2, dann passt das schon. Das ist okay. Ja, cool. Genau, dann hat man noch einen kleinen Hinweis auf das Googles negative Ranking Factor Whiteboard Friday. Das werde ich euch natürlich jetzt nicht alles erzählen, weil das ein Video ist, kann man sich anschauen. Ist auch sehr spannend, passt sehr gut zu dem anderen Thema, was wir gerade hatten, passt relativ schön zusammen. Aber auch hier sagen ganz klar bei den Daten, die sie da analysiert haben, dass das Korrelation einfach aufgrund weil Sachen so aufgetreten sind, haben sie sie festgestellt. Das heißt aber nicht, dass sie aufgrund der Sachen, die man gefunden sind, so passiert. Das kann auch an anderen Sachen liegen. Also es sind Korrelationsdaten, da muss man immer ein bisschen aufpassen, was man daraus lernt. Aber nichtsdestotrotz sehr spannend. Beides zusammen, glaube ich, ist etwas, was man auf jeden Fall gesehen haben sollte letzten Monat. Oder? Ja, alle nicken. Fantastisch. Google Realtime Search goes missing. Jetzt war sie weg und jetzt, Markus, kommt sie wohl wieder.
Jetzt kommt sie wahrscheinlich wieder ohne Twitter, dafür mit Google Plus.
Genau.
Ich weiß gar nicht, ob Facebook überhaupt noch drin ist.
Ja, zumindest war das Ding vorher eh für die Tonne. Also das Ding war echt unglaublich schlecht irgendwie. Ich hoffe, das Neue kommt dann in schöner.
Ja, ich hoffe es auch, aber...
Da hat man schon Sendungen uns drüber unterhalten, sehr langwierig, dass wir das scheiße fanden.
Ja, wie gesagt, jetzt im Augenblick mit Google Plus ist auch nur ein bisschen bedingt nützlich, sage ich mal, weil immer bisher, glaube ich, nur Männer und Nerds drinnen. Ich denke, bestimmte Themenbereiche werden da gar nicht abgedeckt. Und da gibt es wahrscheinlich einfach keinen Realtime-Search.
Hey, ich habe hier letztens so Regenbogenbilder gepostet und da haben mich, glaube ich, mehr weibliche Plus bekommen als männliche Plus, also bitte.
Regenbogenbilder?
Ah ja, hier, hat die ganze Zeit geregnet und da habe ich dir mal so, hat mir hier so super schöne Regenbogen, die hab ich einfach mal reingehauen.
Dann gab es aber doch Sonne bei euch.
Ja, ja, so ein bisschen. Aha. Die hat sich so leicht da seitlich rein und da hat man hier gleich einen super schönen Regenbogen.
Aha.
Genau.
Ja, aber ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt und immer, wie gesagt, im Augenblick so eine Real-Time-Search mit Google Plus, weiß ich nicht, inwieweit das jetzt für alle sinnvoll ist. Mal gucken. Ja,
das stimmt. Da hast du recht. Pascal, wie siehst du das Thema?
Ja, das habt ihr ja schon gut abgedeckt.
Fantastisch. dann Google Places. Google entfernt die Nutzermeinung, andere Bewertungsportale. Gibt es super Artikel dazu, zu dem Thema natürlich bei Hans Kronberg. An der Stelle auch einen schönen Gruß an den großen SEO-Strategen da draußen. Ja, was fällt einem dazu ein? Hat sich wohl ausgequalbt, oder?
Hat sich ausgequalbt, ausgebookingt, kommt alles wahrscheinlich. Also ich denke ja, Jens, du hast ja vorhin schon angesprochen, dass gerade diese Portale, glaube ich, einen Haufen Traffic auch immer halt darüber entwickelt haben. Der fällt jetzt einfach mal so weg. Würde mich mal interessieren, was das für ein Einbruch ist.
Ich finde es auch sehr interessant, dass man sagt, okay, wir machen Mikroformate für den Kram. Ich verstehe den, ich fülle dafür meine Plattform, bis ich selber genug habe und dann schmeiße ich den Kram ja wieder raus. Ich habe ihn eh gerade gut verstanden. Also das ist ja auch eine sehr, also sagen wir mal so, moralisch vielleicht, also geschäftlich kann ich das sehr gut nachvollziehen, moralisch leicht zweifelhaftes Gehabe, muss man natürlich auch mal, es gibt ja auch da irgendwie sowieso wegen Marktmachtausnutzung auch, glaube ich, so ein Kartellverfahren anhängig, keine Ahnung, also irgendwie habe ich mal so komische Fragebögen gesehen. So ganz sauber ist es nicht, können wir zumindest mal festhalten, allerdings glaube ich, war den Kollegen, wenn man solche Portale betreibt, auch klar, dass es früher oder später passiert, also auch das gehört natürlich zum kaufmännischen Vorsichtsprinzip, sich auf so etwas zu wappnen oder halt sein Business rechtzeitig zu verkaufen, weil ich weiß gar nicht, was man jetzt machen sollte, wenn ich jetzt da wäre. Also egal, allein schon durch das Local, also durch Google Places in der normalen SERP, haben die ja massiv an Aufmerksamkeit verloren, weil natürlich Google reingeknallt hat und jetzt nimmt sie ihnen auch noch auf diesen Places den Raum weg. Also ja, ist, glaube ich, schon in der Branche nicht so einfach jetzt.
Ja, das Blöde ist halt, vor allem, wenn man jetzt jemand irgendwas sucht, dann hat man in sehr vielen Fällen eben keine Meinungen von den Nutzern, weil es einfach noch keine gibt über Places.
Das stimmt.
Und eben alles andere muss man sich dann selber irgendwie zusammensuchen und eben dann doch wieder auf Qualb gehen, bloß ist die Frage, ob man das denn wirklich tut. Und das finde ich einfach schade, weil eben vorher war das einfach so ein Pool von schon aus halt Meinungen von den Nutzern von verschiedenen Portalen und ja, das fehlt halt jetzt.
Ja.
Und ich glaube, der Hans, der hat ja auch ein schönes Beispiel, da war ein Hotel, das hat irgendwie so 3200 Meinungen oder so und jetzt hat es noch 62 oder so, die übrig geblieben sind. Ist schon, also finde ich auch ein bisschen irgendwie kritisch.
Das stimmt. Naja, wir werden sehen, wie sich's entwickelt. Aber ich glaube, da kann man bei dem einen oder anderen auch sehen, dass man da mit, wir arbeiten ja sehr viel mit Mikroformaten, aber dass man natürlich schon sehen muss, was Google auch daraus macht und ob man nicht erstmal als Backfill für irgendwas benutzt wird, was dann irgendwann wieder rausfliegt. Da muss man schon immer so ein bisschen abwägen.
Ja.
Genau. Ja, dann hat sich unser netter Host hier, der Kollege Seonaut, ja relativ schön damit beschäftigt, wie es aussieht im SEO-Markt, ein Zustandsbericht, und hat sich da ja doch relativ stark mal mit auseinandergesetzt, mit der auch mit der sogenannten SEO-Szene. Ich fand, gab dann ja auch wahnsinnig viele Kommentare, irgendeinen von Mensch, der sich leider nicht geoutet hat und irgendwie auch mich irgendwie da ein bisschen angeknuddelt hat, aber das soll mir recht sein, Er darf mich aber wirklich jederzeit gerne direkt anschreiben, weil irgendwas, glaube ich, ist da zwischen uns beiden gerade schiefgelaufen. Würde ich auch mal gerne gerade richten. Aber ansonsten, schöne Artikel. Aber ich habe mich gefragt, was ist denn hier los in Berlin? Was sind denn das für Gehaltsvorstellungen, die da rumlaufen? Da kriege ich bei mir ja nicht mal einen, der bei uns die Blumen gießt. Das ist ja schon absurd. Ich glaube, da kriegen doch unsere Empfangsdamen mehr. Also, wenn er sagt, ein Großteil bewegt sich im Bereich 15.000 bis 30.000 Euro brutto, also 15.000 jährlich. Also, hallo, da kann ich ja nicht mal meine Schuhe für zubinden. Also, das ist dann, das kann ich mir allerhöchstens vorstellen, wenn man von Werkstudenten spricht oder irgendwelchen Hilfskräften. Das hat aber nichts mit einem SEO zu tun dann. Das sind Leute, die auf Anweisung arbeiten. Oder? Wie seht ihr das? Ja.
Also, jemand, über was schreibt der Marco ja? SEO in angestellten Verhältnissen.
Ja.
Naja, trotzdem. Wenn man wirklich dieses Fachwissen hat und dieses Spezialwissen hat, dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man im Jahr mit 15.000 oder 30.000 Euro abgespeist wird.
Also in München könnte man dafür, kriegst du ja dafür nicht mal einen Besenschrank.
Da kann man schon die Miete nicht mehr so richtig bezahlen.
Da muss man schon auf der Straße schlafen als SEO dann. Ja, also das ist natürlich schon absurd. Allerdings glaube ich, dass es in Berlin auch wirklich die ein oder andere Stilblüte gibt. Man sagt ja nicht umsonst irgendwie reich, aber sexy, wobei da bist du auch nicht mehr sexy bei 15.000. aber das sind dann wirklich Stilblüten. Wer auch immer so etwas hat und irgendwie bis 13 kann, der sollte halt einfach sich aus seinem Hamsterrad rausgehen. Ich glaube, weil 15.000 im Jahr hat man auch so schnell zusammen, da muss man nicht irgendwo im Büro rumhocken. Das ist der einzigste Tipp, den man da geben kann. Ansonsten muss ich sagen, Zustandsbericht SEO-Szene, ich muss persönlich ja sagen, ich mag die Szene sehr gerne. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich mag sie sehr gerne. Ich gibt hier sehr, sehr viele sehr nette Personen. Also ich muss nur sagen, gab auch SEO-Trainee, auch das verlinke ich sehr gerne, ein schönes Interview mit Markus Tantler, eine Person, die sich meiner Meinung nach sehr viel Mühe gibt in der SEO-Szene, nicht nur auf dem High-Level-Bereich mit seinem SEO-Oktoberfest, sondern auch wirklich, der, wer ihn auf Konferenzen erlebt hat, weiß echt, geht auf jeden zu, der ihn anspricht. Als ich damals neu reinkam, war das überhaupt kein Thema, mit ihm ins Gespräch zu kommen und auch ihn damals in seiner Show zu besuchen. Und er geht mit wirklich jedem, der erstmal reinkommt, extrem freundlich, hilfsbereit um und gibt Tipps an der Stelle. Also ein super Mensch. Dann auch die Macher vom Suchradar. Allein, dass man so etwas gibt, dass Leute da so ein super Magazin raushauen für Umme. Natürlich auch Vertriebsinstrument. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass die das jetzt auf dem hellen Pfennig ausrechnen, ob sich das lohnt oder nicht lohnt. Und auch da Markus Höfner ist für mich ein ganz ruhiger und absolut entspannter Mensch, der richtig schöne Hands-on-Tricks hat. Ich höre mir seine Vorträge immer gerne an. Also nicht Tricks, sondern eben nicht Tricks, sondern sehr hands-on, sauberes SEO abliefert. Und ich könnte noch 100 andere aufzählen, eine Astrid, ein Kollege Bursek, viele nette Menschen, die der Stelzner, wen auch immer, wo man sagen muss, ja, du bist ja eh da, die muss ja nicht aufzählen. Oh. Und Pascal ist ja auch da. Aber und viele, viele andere, man kann gar nicht alle nennen, aber ich finde, die Szene macht Spaß, die sind für mich alles sowas wie Kollegen auf Entfernung und ich finde es echt cool, in so einer, wie sagt man so schön altdeutsch, in so einer Zunft unterwegs zu sein. Also mir macht es Spaß, ich finde die sehr gut und wenn eins oder zwei Quertreiber dabei sind, ja mei, dann sollen es halt bleiben, die ignoriere ich dann aber schlicht und ergreifend. Ansonsten an jeden, der uns hört, ich finde es cool, dass wir hier alle zusammen SEOs sind.
Und dass wir jetzt hier alle diese Show hören, gerade jetzt in dem Augenblick.
Genau. Pascal, wie hast denn du eigentlich so den Einstieg in diese Szene erfahren? Ich meine, ich weiß nicht, wie es mit Stammtischen rund um Karlsruhe aussieht oder so, aber bist du da irgendwie unterwegs? Hast du da...
nee, gibt es leider gar nicht. Also gerade im Raum Karlsruhe ist es echt schwer. Ich glaube, das nächste wäre dann schon so irgendwie bei euch, so den Dreh, also so Darmstadt oder dann irgendwie Frankfurt oder sowas. Ich glaube, da wären dann die nächsten.
Stuttgart gibt es da auch nichts, oder?
Das weiß ich gar nicht. War das auch eine Stunde weg? Das ist auch blöd.
Hatte früher Karl nicht manchmal, also Karl Kratz nicht manchmal so die ein oder anderen Sachen. Ich habe da immer was gesehen. Weißt du, nicht auch irgendwie, ich bin manchmal, verliere ich so ein bisschen die Orientierung, aber ist es nicht auch irgendwie südlich in der Ecke da unterwegs gewesen früher und haben da so ein paar Sachen gemacht?
Nochmal, was meinst du? Du warst gerade irgendwie ein bisschen verschwunden.
Ah, okay. Karl Kratz hatte manchmal so ein paar lustige, ja. Der übrigens auch ein sehr netter Mensch ist an der Stelle, sorry, dass ich vergessen habe, aber wie die anderen 100, die ich auch vergessen habe, sorry. Die hatten da auch mal lustige Bilder gepostet, wenn die da irgendwo zusammen grillen waren oder whatever. Was ja auch, glaube ich, irgendwie in so einer, ich weiß nicht, wo jetzt gerade rumhängt, aber was auch irgendwie da so mehr Heilbronn rum ist oder so. Ich kann mich auch komplett irren. Manchmal ist auch mein Dings da. Egal. Wer auch immer noch ein SEO ist und in Karlsruhe, einfach melden. Dann macht ihr einfach mit zwei Leuten. Und der allerersten Stammtisch waren wir hier auch nur vier. Jetzt haben wir bei den ganz vollen auch mal 50 Leute da. Also einfach anfangen. Der Rest findet sich dann schon. Einfach irgendwo einen Blog aufmachen, das Ding announcen. Und ihr werdet sehen, da kommen stückchenweise Leute dazu. Dann starte ihn einfach selbst.
Ja, ich weiß nicht, ob es das lohnt. Ich weiß noch nicht, ob ich da jetzt bleibe, wenn ich fertig bin mit Studieren. Von daher.
Einfach ausprobieren. Und die SEO-Nomaden werden das bestimmt gerne pushen.
Eben, dafür sind sie ja da. Schön. Aber ansonsten. Genau, auf jeden Fall. Und ansonsten irgendwie so im Rahmen deiner Studienarbeit Kontakte mal Leute angefragt nach Meinungen und so. Und wie war da so die Rückmeldung?
Ja, unterschiedlich. Also gut, ich lese halt, ich habe halt angefangen, viele Blogs zu lesen und da halt auch entsprechend angefangen zu kommentieren und sowas. Und da kommt man halt so ein bisschen mit den Leuten so in Kontakt. Dann, was auch sehr cool war, ist der Online-Stammtisch von Weisi. Da gibt es, glaube ich, auch parallel gerade was, irgendwie wegen dem Panda-Update. Und das ist auch ganz cool, um so ein paar Leute nochmal kennenzulernen. Dann hatte ich über SEO United das Ticket für die SEMSEO gewonnen. Und das war auch ganz cool, weil dann hat man die ganzen Leute halt einfach mal so live gesehen. Ja, ich glaube, das war so meine Berührungspunkte mit der.
Genau. Also es war jetzt nicht so unendlich schwer, in die Szene Kontakt zu fronten. War schon eine offene Szene eher.
Ja, doch.
Cool. Dann ist ja alles noch soweit in Ordnung. Okay, das hatten wir noch. Au, Google führt dieses Instant Pages ein, also so, dass der erste Treffer einfach schon mal vorgeladen wird im Browser. Und haben dann gleich gesagt, die Zugriffe über die Suche werden in den Webmaster-Tools genau wie zuvor erfasst. Das heißt, es werden nur die Ergebnisse gezählt, die ein Nutzer tatsächlich aufruft. Da sage ich nur, Google, das ist sehr nett von euch, dass ihr das in den Webmaster-Tools rausrechnet. Nur die Webmaster-Tools sind, glaube ich, bei kaum ein offizieller Standard für die Webanalyse. Das heißt, ich hoffe, ihr macht das auch bei Google Analytics. Aber was ist mit den ganzen armen Leuten, die mit Omniture arbeiten müssen? Okay, ist man eh gestraft für sich, aber was soll's. Aber wir haben die Internet, auch die werden es mir nicht rausfischen. Und ich glaube, auch die IVW wird damit nicht ganz klarkommen. Das heißt, dann zukünftig ist dann sozusagen eine Top-1-Position an PI-Druckmaschine auf gut Deutsch, weil jeder Depp, der das Ding sucht, kriegt automatisch ein PI zugerechnet, also umsatzmäßig natürlich für die Tonne. Wahrscheinlich geht auch meine Conversion Rate runter dann wie Sau, weil natürlich gar keiner da war, weil er es nicht geklickt hat. Aber meine PIs, also beziehungsweise meine Zugriffe sehen halt aus wie Hölle. Also ich muss mal sagen, das ist ein sehr netter Gag an der Stelle. Da hat einer richtig nachgedacht.
Also ich finde das Thema auch ganz schön heikel, muss ich sagen, weil auch die anderen Tool-Hersteller aus der ganzen Web-Analysen, die sollten ja auch schnellstens dann ihre Tools anpassen, dass es eben entsprechend gezählt wird. Ich glaube, das gibt in der nächsten Zeit ziemlich viel Verwirrung.
Ja, vor allem musst du erstmal detektieren. Wenn du das Ding vorladen, dann hast du einen sauren Referrer und alles stimmt. Wieso willst du das? Also, wenn sie keinen Parameter dranhängen, hast du echt gelitten.
Da bin ich mal gespannt.
Weil, wie willst du das sonst rausknuddeln? Also ich meine, du sieht ja erstmal normal aus für dich. Also, wird spaßig, aber das ist, glaube ich, ein bisschen Schnellschuss, da hat man sich noch nicht so ganz so gedacht, was das auf der anderen Seite. Ich meine, dem Nutzer kann es glatte sein und das ist ja erstmal das Erste, was das Google geht. Dafür ist es definitiv wahrscheinlich schön, wenn die Seite sofort und sehr schnell geladen wird. Aber auf der hinteren Seite, wenn man mit Webanalyse arbeitet, sollte man klar sein, dass da ein Problem auf einen zukommen kann und vielleicht sich nicht wundern, wenn auf einmal die Conversion gnadenlos einbricht. Dann ist die nicht eingebrochen, sondern Google lädt nur die Seite schon mal vor. Und der Nutzer hat die nie gesehen.
Es ist ja die Frage, ob man sowas auch ausschalten kann als Eigentümer von der Webseite, als Betreiber.
Ja.
Ist das irgendwie schon raus? Hat da irgendwie Google schon mal irgendwas gesagt dazu? Weil das wäre halt jetzt am Anfang das Einfachste, das einfach auszuschalten.
Ja, oder du bist richtig böse. Ich meine mal ganz unter, ich meine, wenn die das irgendwie per JavaScript etc. pp. Irgendwie schon mal vorladen, dann wird die Seite schon mal geladen. Wenn du dann irgendwie so ein, ähnlich wie beim iPhone, so ein Framebreaker dir programmierst, so dass automatisch an eine Seite kommt, weißt du? Also Leute müssen gar nicht mehr klicken, sondern die suchen und bam, sind sofort bei dir. Wäre auch nicht schlecht.
Ja, in die Richtung habe ich eben gar nicht jemand gedacht.
Ja, ich glaube, ich muss, also ich glaube, das kriege ich bei uns jetzt auch nicht durch. Aber so für manche, ich habe so privat die ein oder andere in einer Position, muss man mal drüber nachdenken, glaube ich. Ist keine dumme Idee, gleich mal aufgeschrieben. Muss mal meinen Programmierer fragen. Oder Pascal, du kannst ja auch programmieren. Ja, okay. Dich, aber dann nicht hier, während wir auf R sind.
Aber sowas mache ich natürlich nicht.
Das sage ich auch immer. Klar. Genau. Ja, okay, aber wird spannend. Auch der Link dazu, zu diesem lustigen Post von Google, hänge ich euch natürlich in die Shownotes rein. Und dann haben wir natürlich, wir hatten vorhin schon kurz drüber gesprochen, Martin, und er hat natürlich nicht nur ein tolles Interview gegeben, nein, er hat auch einen epischen Artikel geschrieben, wie immer. Aber hier um das Thema, dass ich als Ranking-Faktor, das finde ich sehr spannend, was er da geschrieben hat. Und so meine drei Gedanken dazu war erstmal das Thema mit diesem Rel ist gleich Autor-Thematik. Das kennt ihr alle, oder?
Ja.
Super. Ich denke mir, das wird sehr spaßig. Auch da hat uns Google noch ein paar Probleme beschäftigt, die wir erstmal lösen müssen. Ich denke mir, allererstens für einen Blogger relativ einfach. Ein Blogger macht seinen Rel-Autor auf dem Google Account und dann kriegst du ein schönes Bild in die SERP, kriegst Aufmerksamkeit, fantastisch. Wenn jetzt ein Verlag sagt, ich will es aber auch haben, und macht das, dann muss er, was macht er dann? Sagt er dann seinen, er legt dann für jeden einzelnen Redakteur eine Redakteursseite an mit Bild? Darf er das überhaupt? Darf er das nicht? Was passiert, wenn der Autor geht? Muss er dann die ganzen Rel-Autor-Dinger wieder rausnehmen, weil er ja das Recht an sein Bild hat und er macht ja hier Werbung für den Verlag? Wow, also ich sehe da noch arbeitsrechtlich ein paar Probleme auf uns zukommen, oder man lässt es gleich ganz, dann hat man aber automatisch weniger Aufmerksamkeit in der SERP und Google bevorzugt damit einfach die Seiten, die einfach nicht von Verlagen sind. Aber ganz klar ist, beim Google geht es hierhin und das macht auch Sinn, dass man sagt, ich stärke den Autor vor der Organisation, wo er ist, weil man oft zu Personen ein höheres Vertrauensverhältnis hat. Das ist wahrscheinlich zumindest das Stigma, was da hinten dran steht. Ob das jetzt für jeden stimmt, weiß ich nicht. Manche Leute sagen auch einfach, ich glaube lieber meinem Verlag des Vertrauens, weil ich den Autor eh nicht kenne, auch gut. Aber im Moment geht Google da in die andere Richtung. Also ich sehe da noch ein paar spannende Sachen zukommen. Schön ist aber auch mit dem, was passiert, wenn ich Sachen, dass er meinte, man muss aufpassen, wen man zirkelt, weil wenn man zu viel Holzköpfe zirkelt, das fand ich, hat er sehr schön geschrieben, Holzköpfe, ein Wort, das lange nicht mehr gehört hatte, die nur duselige Seiten promoten, dann sinkt natürlich die Qualität meiner eigenen Google-Ergebnisseite. Also wer jetzt denkt, dass er da einfach mal jeden Depp reinzirkelt, den er so kennt, kann natürlich sein, dass man sich damit dann seine SERP ein bisschen belastet. Also auch das, denke ich mir, habe ich so noch gar nicht nachgedacht. Ich bin da eh nicht so super, dass ich jetzt jeden Mensch da circle, den ich irgendwie, der mich circle. Ich bin da nicht so der Zurückcircler. Aber unter dem Gesichtspunkt habe ich das noch gar nicht betrachtet. Fand ich einen guten Aspekt. Wie geht ihr um mit eurem Circles?
Eigentlich auch eher immer vorsichtig. Also Leute, die ich schon also gar nicht kenne, die habe ich auch in keinen Circuits. Ich habe da eigentlich nur sehr, sehr wenige drin, muss ich sagen. Und ich denke gerade, wenn ich mir jetzt hier diese aktuelle Entwicklung anschaue, dann wird das auch so bleiben. Stichwort Holzköpfe.
Genau.
Genau, und eben da muss man, glaube ich, wirklich sehr, sehr vorsichtig sein.
Pascal?
Ja, es ist bei mir genauso. Also ich achte da auch drauf. Ich folge auch nicht jedem zurück, der mir folgt oder mich einzirkelt oder wie man es nennen will. Und ja. Ich habe halt auch schon viele Profile gesehen, wo es dann eben so ist, dass die Leute eben in ihren Circles, keine Ahnung, 2000, 3000 Leute drin haben. Und keine Ahnung, das ist nämlich schon so ein bisschen das, was auf Twitter eben abgegangen ist, wo man eben irgendwelchen Leuten auto-followt und dann hofft, dass die zurückfollowen. Und keine Ahnung, also das finde ich nicht so cool.
Und ruckzuck hat man 35 Callgirls in seinem Follow-Scheiß. Ist ja auch schon genug passiert, ist ja nicht so, dass es wäre ja auch kein, genau. Also in der Hinsicht habe ich auch noch nie was geoutet, aber nichtdestotrotz, ich muss sagen, was sehr positiv ist, an der Stelle, Martin, vielen Dank für dein Poster, weil ja doch viele die Posterbilder als Avatar, da weiß ich wenigstens, okay, klar, Namen wieder mal vergessen, mein Namensverdächtnis ist nämlich so schlecht, aber offensichtlich ein SEO kann man erstmal in den SEO-Circle schmeißen. Also das ist wirklich ein sehr nettes Erkennungszeichen, muss ich sagen. Also das hat sich als richtig positiv rausgestellt.
Das stimmt.
Genau. Und da habt ihr das mal, das war ja so lustig, dass ja, ich hab's vergessen, jetzt schon mal erzählt, aber ich fand's so cool, dass ja irgendwie Rand Fishkin ja sogar den Hintergrund von seinem Twitter-Avatar mit verschiedenen Farben mal getestet hat, welcher dann mehr Followers generiert, also mehr Followers generiert. Fand ich echt irgendwie abgefahren. Ja. Das ist schon, das ist dann schon wirklich Conversion-Optimierung am Ende. Also, genau. So, dann haben wir noch einen kleinen Hinweis gehabt zum Thema Bounce Rate. Bei Search Engine Journal fand ich einfach auch sehr spaßig, sich damit mal auseinanderzusetzen. Geht aber auch sehr kurz, wird verlinkt, einfach nur das Thema. Bounce Rate ist ja so ein Standard-KPI, den man einfach mal verwendet, jetzt auch gerade im Rahmen von Panda, aber oft sich nicht drüber nachdenkt, was es einem sagen möchte eigentlich. Und hier ist es ja so, dass wenn man eigentlich sagt, jetzt nicht im Shop, aber im Informationsbereich, ich habe eine informationsorientierte Suchanfrage, ich suche irgendwie, was ich was, wann wurde das Matterhorn zum ersten Mal irgendwie erklommen, dann mache ich halt meine Suchanfrage, finde eine Seite, da steht der Wert und dann bin ich ja auch glücklich. Also ein Pageview, richtiges Ergebnis, passt, ist allerdings eine Bounce Rate. Und da haben sie gesagt, wir nehmen diese aktuelle Bounce Rate, die einfach sagt, wenn ich eine gewisse Zeit auf der Seite war, dann wird es nicht als Bounce Rate gezählt. Finde ich auch eine sehr spaßige Geschichte. Artikel wird verlinkt, kann man sich einfach mal durchlesen. Ich finde die Argumentation sehr gut. Und ich habe auch auf einer anderen Seite, ich habe da den Link gerade nicht da, wenn ihn einer findet, darf er mir bitte in die Shownotes reinknuddeln. Entschuldigung, in die Kommentare reinknuddeln. Aber es gab letztens jemand, der so ein kleines lustiges Snippet für Google Analytics gepostet hat, was man einfach dem Google Analytics mitgeben kann, damit der Bounce Rates nicht mehr zählt, wenn die Seite 15 Sekunden oder länger offen war. Und das fand ich sehr spaßig, weil beim Blog, der ist dann von seiner Bounce Rate, ist dann runtergegangen von 78% auf 28%. Und da sieht man halt einfach, dass doch auch gerade Blogs eine zu hohe normale Bounce Rate haben und die Actual Bounce Rate eigentlich viel niedriger ist, weil ob eine Seite wirklich scheiße ist, merkt man ja in 10 Sekunden und wenn man den erstmal komplett liest oder bis zur Hälfte gelesen hat, dann hat zumindest ein Teil davon irgendwo Interesse geweckt. Einfach ein spaßiges Ding, sollte man sich mal bei der KPI-Betrachtung mit auseinandersetzen und dann war es das eigentlich mit den Themen, die wir hatten und nach 41 Minuten, hey, ich hab's gesagt, 40 Minuten brauchen wir und genau in Zeit.
Du hast 30 gesagt.
Ach Mist.
Aber ich glaube, wir hatten ja schon so ein paar spannende Themen dabei. Immer die Links alle in den Shownotes drin. Einfach mal durchlesen, scannen.
Genau. Und,
ja.
Genau, eine Sache noch, der auch zum Martin Missfeld, der hatte nämlich gestern den, ich glaube, ich weiß nicht, ob es der erste ist, aber einen SEO-Contest für die Bildersuche gestartet. Und genau, der Link kommt dann wahrscheinlich auch in die Shownotes. Aber das finde ich auch ganz interessant.
Ja. Erwähnen. Das genau, Pinsaler SEO war das, ne?
Genau.
Ja, spannend. Aber leider macht ja der Martin nicht mit. Das ist ja spannend.
Auf jeden Fall, Link kommt rein und mal gucken, wer auch immer sich damit auseinandersetzen möchte, gebt Gas, Kinders. Ich bin ja ein Freund von solchen Contests, weil ich beobachte eher, was die Leute tun, als hab noch nie teilgenommen. Aber man findet gerade bei den normalen relativ lustige Linkmöglichkeiten, die man auch gar nicht kannte, wenn man die einfach die Seiten anschaust.
Also zum Thema Simsala SEO gibt es schon 1086 Ergebnisse.
Geil.
Eisi gleich ganz oben in den News.
Ja.
Das und die halt, Stelle gibt es auch schon.
Das hat auch ein guter.
Schön.
Cool.
Ja, da war gestern auch ganz lustig. Der Kai Spriesesbach vom Online-Radar. Der macht da auch mit und hat auch ein Bild dran teilen und hatte dieses Bild bei Eis in den Kommentaren gehotlinkt. Also hat einen Link auf sein Bild gesetzt und dann wurde sein Bild angezeigt, aber das Bild wurde der Domain eisi.eu zugeordnet. Also hat quasi Eisi sein Bild gehijackt und das war gestern Abend so eine kurze Zeit so, aber das fand ich ganz lustig, dass es so einfach ist, die Bilder zu hijacken und damit Traffic auf die eigene Domain zu leiten.
Ja, das ist schon ziemlich, ja, dieses ganze Bilderzuordnung zu einer Domain ist bei Google eh so ein Ding für sich. Ich bin aber ganz gespannt, was da Martin immer erzählt, weil das ist schon immer relativ absurd.
Auf jeden Fall spannend.
Genau.
Alle mitmachen.
Genau.
So, ich glaube, wir sind jetzt schon beim Fokusthema, oder?
Genau, und zwar bei deiner Studienarbeit, Pascal, würde ich sagen.
Ich höre gerade einen von euch doppelt. Ich glaube, Markus.
Doppelt hörst du mich?
Ja, also ich höre Jens aus deinem Lautsprecher, aber jetzt geht's wieder. Ist okay. Genau, zu meiner Studienarbeit. Also, ich habe in den letzten 3-4 Monaten eine Studienarbeit geschrieben. Und zwar zum Thema Linkbuilding. Und Das die besteht aus zwei Teilen. Einmal aus dem Theorieteil, wo es halt generell um Linkbuilding an sich geht. Also wie ist zum Beispiel der Status quo zum Linkbuilding, welchen Einfluss hat das heutzutage noch? Und durch die generellen Geschichten, wie zum Beispiel welche Penalties gibt's, welche Penalty-Arten gibt's und wie werden die ausgelöst. Und genau, also diese theoretischen Hintergründe. Dann gibt's ein Kapitel zu Linkbuilding-Möglichkeiten, also das Ganze, was man so kennt von Artikelverzeichnissen über Social Bookmarks, über was es da alles so gibt. Da gibt es einen Abschnitt zu. Und dann gibt es, wie gesagt, eine praktische Arbeit. Und diese praktische Arbeit habe ich in Form von einer Fallstudie aufgezogen, weil ich halt mal quasi in einem realen Umfeld testen wollte, wie sich verschiedene Linkbuilding-Methoden jetzt tatsächlich auswirken. Und das Ganze ist so aufgebaut, dass ich 6 verschiedene Domains hatte und die eine der Domains hatte ich schon seit längerer Zeit, die war schon länger projektiert und die anderen 5 waren komplett neu. Und ich wollte quasi 2 Sachen untersuchen und das eine war, was passiert, wenn ich so eine komplette Link-Building-Kampagne, also alles, was man so an kostenlosen One-Way-Links mitnehmen kann, wenn ich sowas für eine komplett neue Domain mache und für eine Domain, die eben schon seit einer gewissen Zeit existiert, wie verändern sich die Rankings? Gibt es eventuell eine Penalty für die neue Domain? Das war der eine Fall, den ich untersuchen wollte. Und das andere war, dass ich konkret 4 Link-Building-Methoden gegeneinander benchmarken wollte. Also ich habe 4 neue Domains genommen, habe da einen ähnlichen Content draufgepackt, also der also on-page-mäßig relativ gleich optimiert war und habe dann gezielt aus 4 verschiedenen Backlink-Quellen Links gesetzt. Also Domain 1 hat zum Beispiel nur Links von Presseportalen gekriegt. Domain 2 hat nur Links von Social Bookmarks gekriegt. Und das ist ungefähr in dem Umfang, dass jede Domain ca. 40 Backlinks bekommen hat. Und dabei hatte ich so ein bisschen darauf geachtet, dass die Ankertexte halt gleich verteilt sind, also dass man da eben nicht irgendwie sagen kann, dass das ein invalides Ergebnis ist. Und genau, hatte die auch über den gleichen Zeitraum gesetzt, also über einen Zeitraum von einem Monat. Und das Ganze habe ich eben auch dokumentiert, also wann habe ich welche Links genau gesetzt, welche Ankertexte habe ich verwendet und wie hat sich das Ganze auf Ranking ausgewirkt und das Ganze eben jeden Monat festgehalten. Und genau, habe dann am Ende ein Fazit ziehen können, das zwischendrin immer mal ein bisschen geschwankt hat, einfach dadurch, dass die Rankings bei den neuen Seiten extrem instabil waren, aber dass sich momentan wieder ein bisschen... Und die Ergebnisse waren, soweit ich das momentan beurteilen kann, dass man eine komplette SEO-Kampagne sowohl für eine alte als auch für eine neue Domain durchführen kann, ohne dass die neue Domain jetzt in eine Penalty reinläuft, sondern eben auch generell Ranking-Verbesserungen in allen Bereichen quasi hinnehmen kann. Und bezüglich der einzelnen Methoden hatte ich konkret Presseportale, Social Bookmarks, Artikelverzeichnisse und Freebox gegeneinander getestet. Und da war es so, dass die Artikelverzeichnisse am besten abgeschnitten haben. Danach kommen die Presseportale, dann die Freebox und am Ende sind die Social Bookmarks. Also im Prinzip war das, was ich vorher erwartet habe, aber jetzt ist es halt mal ganz schön, wenn man halt irgendwie drauf verweisen kann und kann sagen, okay, hier wurde es konkret getestet, du kannst jetzt genauer nachvollziehen, was wann passiert ist und dann kannst du dir ein eigenes Bild drüber machen. Und genau, ich dachte, das ist halt auch ganz sinnvoll, wenn man selber mit Linkbuilding anfangen will für seine Domain und sich dann fragt, okay, was bringt jetzt überhaupt was und woran soll ich jetzt meine Zeit oder Ressourcen investieren? Genau, das waren so die Hintergründe von der Studie.
Ist auch sehr umfangreich. Also ich meine, es sind ja hier auch 73 Seiten.
Ja, ich habe den Umfang auch um 30 Seiten gesprengt.
Ja.
So, 40 bis 50 war die Vorgabe. Aber gut, dadurch, dass ich eben viele Tabellen und Grafiken drin habe, hat sich das Ganze halt ein bisschen aufgedrückt.
Und das Thema war immer Geld verdienen im Internet. Das war jetzt hier kein geparten Tabellen-Scheiß, genau, sondern schon was es wirklich gibt.
Genau, sorry, das hatte ich noch vergessen. Also genau, die Keyword-Wahl, genau, waren eben Begriffe aus dem Themenumfeld Geld verdienen im Internet. Das hatte den Grund, dass ich ja, wie gesagt, eine bereits etablierte Domain verwendet habe, die ich eben schon seit längerer Zeit besitze. Und die liegt eben genau in dem Themenumfeld und deswegen hat es eben Sinn gemacht, auch auf, genau dieses Themenumfeld eben zu optimieren.
Das ist cool. Nee, ich finde die auch sehr schön an der Stelle. Ja, und hat man doch ganz klare Learnings an der Geschichte. Dieses mit diesem Abstrafen, der wird ein bisschen, ist nicht so stetig.
Also zumindest nicht bei dem, was ich da durchgeführt habe.
Ja, Markus, was sagst du dazu? Ich persönlich, wir haben ja selten solche Probleme, weil neue Domains kommen jetzt nicht so häufig vor. Und wenn, hängen die im Konzernverbund, so dass wir eigentlich solche Probleme in der Regel ja gar nicht haben.
Also ich finde das Ganze natürlich auch erstmal spannend. Was vielleicht auch nochmal spannend wäre, ob das Ganze bei anderen Themenbereichen auch so funktioniert. Wenn man jetzt zum Beispiel eben halt komplett andere Keyword-Sets nimmt, ob das dann ganz genauso funktioniert.
Also du meinst, ob dann quasi auch rauskommen würde, dass zum Beispiel die Artikelverzeichnisse am besten sind oder ob
genau.
Was anderes?
Ja, okay. Genau, ob das dann auch noch diese Reihenfolge wäre, wenn man jetzt zum Beispiel Holzschnitzfiguren aus dem Erzgebirge, wenn man auch sowas eben halt gerade jetzt mal optimiert oder sowas. Das fände ich wäre noch eine spannende Frage.
Aber ja, es ist vollkommen recht. Genau. Ich schicke dir einfach mal so ein Wörterbuch rüber, das hat so 60.000 Einträge für die nächste Studienarbeit.
Ja, klar, super.
Genau.
Kein Problem.
Nee, also ich finde es aber auch schön. Ich meine, man sieht immerhin, dass man mit einfach selbst erfassten Links kamst du am Ende mit der einen neuen Domain ja bis auf Position 17 mit Geld im Internet verdienen. Okay, ist ein Vierwortbegriff. Nichtsdestotrotz kommt der ab und zu mal vor. Ist jetzt nicht so, dass der total selten gesucht wird. Die Kundengruppe ist beliebig naiv. Der kann man wahrscheinlich eh alles verkaufen, wer schon so verzweifelt ist. Aber das Lustige an der Geschichte ist Position 7. Okay, ich bin hier nicht auf der ersten Seite, aber ich habe auch alles selbst gemacht. Also ich musste noch niemanden anrufen, ich musste noch nichts machen, ich musste keinen riesen Linkbait organisieren. Ich habe das alles selbst gemacht und selbst erfasst. Das ist schon, du hast natürlich gesagt, ist nicht umsonst. Du hast ganz schön ja deine Zeiten aufgeschrieben und mit dem Stundenlohn versehen, dass man auch sieht, wie viel Arbeit rein. Also das ist ja immer so ein bisschen der Irrglaube, nur weil ich was selber machen kann, ist es ja das de facto nicht umsonst. Ich könnte ja auch was anderes tun in der Zeit. Genau. Und dementsprechend zum Beispiel für 15.000 Euro im Jahr als CEO in Berlin arbeiten. Und da kann man dann schon sagen, dass es trotzdem sehr erstaunlich ist, dass man doch bis dahin kommt. Also ich hätte jetzt nicht, ich hätte eher auf Position 68 gerechnet. Also wenn man doch so weit, dass man da doch so weit damit kommt. Jetzt bei der Domain, wo du alle Maßnahmen angewandt hast, ist trotzdem schon eher, finde ich persönlich, überraschend. Hat sich die Position gehalten? Das Ganze hat ja am 27.06. auf.
Nein, also erstmal, es gab noch diese 27.06. Das ist ja das Zwischenfazit von der Studienarbeit. Ich habe aber quasi auf meinem Blog, MySE Solution, da habe ich eine Online-Version davon. Also das Ganze auf HTML übertragen und habe dann, das führe ich quasi auch fort. Und hatte da bei der Veröffentlichung, also im Juli, nochmal erfasst, wie die Rankings momentan aussehen. Und zurzeit, also ich habe jetzt gerade die Rankings vor mir, hat sich's verbessert. Also ich weiß jetzt gerade nicht, welche du vorliegen hast, aber das Schlechteste ist bei mir 43 und das Beste ist 13. Und genau, der Rest bewegt sich dazwischen.
Ach, diese. Genau, also, ja. Mit welchem Tool hast du denn diese Grafiken gemacht?
Dem Keyword-Monitor.
Was ja echt übel an dem Tool, Entschuldigung, wenn ich das mal so sage, aber ich krieg da immer so ein bisschen Aggress, weil ich lese ja oft viele Sachen schnell. Und wenn die, wenn sich dann deine Skalierung ändert, dann kannst du nicht intuitiv eine Grafik lesen, weil du immer erst wieder gucken musst, was jetzt gerade die Achse mir sagt.
Ja, da hast du recht.
Das dachte ich gerade, so, wer baut denn sowas? Ah!
Ja, Moment, aber da ist halt das Problem, dass das Teil ja wirklich die Position bis 100 trackt. Und wenn du dann siehst du zum Beispiel die Schwankungen um die, keine Ahnung, Positionen 1 bis 10 oder so, kannst du dann gar nicht wirklich nachvollziehen, wenn du dann halt das mit der Domain vergleichst, die eben irgendwo bei 100 rankt.
Ja, trotzdem, also du kriegst da ganz lustige Sachen raus. Also wenn du das irgendwie mal in einem Unternehmen jemanden in die Hand drückst, der weiter oben sitzt, der blättert es nur noch durch, der denkt dann immer, die reden von dem Gleichen, weil er wird nie wieder die Skala lesen. Also das ist fällt dir absolut auf die Füße an der Stelle. Ja, kennt man ja auch einstellen, da gibt mir mal 1 bis 10 bei den Sachen, die wichtig sind. Also kann man machen, muss man nicht. Aber ist ja auch ein Randthema, ist mir nur gerade aufgefallen beim Durchstand, ich so, huch, was ist denn hier los? Ja, aber ist doch schön, oder? Ich meine, hält sich, hat sogar Panda überlegt und das sind Testseiten, also ist jetzt nicht so, dass die jetzt so bis zum letzten ausgefeilt sind, was die Content. Deine Fliege hier ist ein bisschen nervig, wenn ich das mal sagen darf.
Ja, die erfüllt seinen Zweck.
Gut, das freut mich. Das nervt
mich. Was ist jetzt weg?
Dass du diesen den Textspinner kaufst.
Genau, guck mal, was sich da drunter befindet.
Mann, Mann, Mann.
Ja, Moment, den Trick habe ich aber von dem, da komm ich drauf, personensuche.de.
Von Gero?
Genau, der hat das nämlich auch. Und der hat das in der Show vorgestellt und meinte, ja, das hat sich auch auf die Conversion Rate ausgewirkt. Und da habe ich gedacht, naja, das probierst du auch mal aus.
Ja, das glaube ich schon. Das ist
an dieser Stelle, schönen Gruß an Gero.
Das auch ein sehr netter Mensch ist an der Stelle, bei der aufzunehmenden netten Menschen leider ebenfalls vergessen. Auf Schande auf mein Haupt. Ja, nee, aber ich finde, es ist echt sehr lustig an der Stelle, dass man sagen kann, wir kommen doch relativ weit mit einfach nur so ein Gedöns, also wenn ich es mal so sagen darf. Ja. Und das ist schon, finde ich, ja, nachdenkenswert bei der großen Google-Qualitätsoffensive.
Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Also ich fand es auch, dass das so ist, weil es ist eben doch so, dass halt viele Leute ja bei sowas anfangen, gerade wenn man so ein bisschen einsteigt in dem Bereich. Und halt gerade im SEO-Bereich was ausprobieren will, dann greifen wir auf genau solche Links zurück. Also die eben kostenlos sind, die ich selber herstellen kann und so. Und ich finde es ganz gut, dass man da immer noch so ein paar Erfolge sieht. Weil dann kann man zumindest in irgendwelchen Nischenbereichen, Bereichen kann man damit schon noch was beißen.
Auf jeden Fall. Also hast du sehr schön gezeigt, hast, glaube ich, vielen Leuten da ein bisschen Mut gemacht. Aber man sieht auch, dass du das sehr konsequent gemacht hast. Also auch das bitte, wer auch immer sich die Seiten anschaut, die Studienarbeit mal runterladen und dann auch genau sehen, dass du das auch sauber durchprozessiert hast. Also immer zur gleichen, also die gleichen Zeiten, die ganzen Sachen eingehalten, wie viel in jeder Woche, auch die Arbeitszeiten festgehalten. Also das ist schon nicht einfach, ich mache da mal was. Ich glaube, deswegen, da scheitern dann auch die meisten dran. Ich fange mal an und dann habe ich nächsten 4 Wochen, ich meine, kennen wir ja alle, ich mein, du siehst was, hast eine tolle Idee, hast Domains registriert etc., machst was im Content, hast doch wieder keine Zeit, dich drum zu kümmern. Nur wenn man sich halt gar nicht kümmert, dann klappt es halt irgendwie gar nicht.
Genau, da hast du recht. Also das ist auch so ein Ding, das war auch eine große Hürde dabei, weil es gibt einfach so extrem viele Einflussfaktoren, die jetzt das Ranking beeinflussen können. Und gerade wenn du eine neue Domain hast, dann ist es ja auch so, dass das Ganze sowieso noch mal ein bisschen kritisch betrachtet wird. Und dann war es zum Beispiel auch so, dass ich ja sicherstellen musste, dass nicht irgendwelche On-Page-Faktoren überwiegen. Also dass, keine Ahnung, das Keyword taucht irgendwo doppelt so häufig auf wie bei der anderen Seite und deswegen rankt die jetzt einfach besser. Und so eine sterile, in Anführungszeichen, Umgebung herzustellen, ist nicht so einfach.
Das stimmt. Aber es ist ja trotzdem gut gelungen. Cool. Nee, also ich würde sagen, dringender Lesebefehl. Das mehr kann man dazu eigentlich gar nicht mehr sagen, oder, Markus?
Nee, war auch ausreichend. War eine schöne Sache, lesen.
Genau. Es sind auch nur 73 Seiten.
Da kann man sich mal ausdrucken und in der Bahn lesen.
Ja, habe ich auch gemacht. Also ist nicht in der Bahn, aber ich habe es mir ausgedruckt und angelesen. Genau, und ansonsten würde ich sagen, kommen wir, glaube ich, mal ganz kurz zusammen zu dem Thema, was ja irgendwie die letzten 2 Tagen das SEO Deutschland beschäftigt hat. Also das, der kleine Panda, der jetzt hier auch angekommen ist in seiner ersten Version und ich glaube, der absolut, ich habe es auch schon mehrmals irgendwie rausgehauen, beste Artikel meiner Meinung nach dazu ist der von dem Kollegen Karl Kratz, der ja sich da ein bisschen kritisch mit auseinandergesetzt hat. Von banal bis fatal sind so lustige Zwischensäuberung und Augenwischerei. Also man sieht schon an den Zwischenüberschriften, er hat ja eine etwas kritische Haltung zu und muss sagen, ich glaube, der hat absolut recht damit. Ich glaube, wir kriegen hier eine Menge erzählt und ich glaube auch, was Google sagt, was sie gerne erreichen wollen mit den Tipps zur Erstellung qualitativ hochwertiger Websites. Aber sie werden, das ist sicherlich richtig, das wollen sie auch erreichen, aber sie werden es einfach an anderen KPIs determinieren. Also, weil Google gibt ja, also der Googlebot per se gibt ja keine Kreditkarteninformationen irgendwo ein. Also kann er sich auch diese Frage nicht stellen, ob er das tun würde. Nur als Beispiel. Dementsprechend müssen die das ja an etwas anderem determinieren. Und dieses andere kann man dann natürlich, wenn man Lust hat, auch wieder mehr oder weniger gamen. Also okay, wir als Unternehmen eher nicht, aber wenn man das irgendwie machen will, geht das schon. Und jetzt ist es halt wirklich so, dass, wie er sagt, man nimmt diverse Kollateralschäden in Kauf. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich in der Nach-Panda-Zeit eher sich so ein bisschen mit auseinandersetzen, was ist denn das, was Google eigentlich versucht heranzuziehen, und da sind wir ja alle noch so ein bisschen im Dunkeln am Tappen, glaube ich, und dann halt rauszubekommen, wo da jetzt wieder Grenzen liegen, wo man einfach in dieses Panda laufen könnte, obwohl man es gar nicht wollte. Weil ich weiß nicht, Markus, wie es bei dir geht, bei uns haben bei Panda zum Beispiel häufig die Seiten einen Schub bekommen, den ich eher mit bei Problemen gerechnet hätte. Also gerade super longtailige Themen, wo einfach der Content dann auch relativ dünn wird, die hat den lustigerweise etwas besser aus als vorher. Oder das zweite, unsere Schlagwortseiten sehen besser aus als vorher. Wesentlich besser als vorher. Das sind schon Sachen, wo ich sagen muss, okay, da habe ich gedacht, nicht durch Probleme bekommen, aber ich dachte auch eher, das geht so neutral, vielleicht ein bisschen minimal negativ oder so. Aber das sind schon eher die Sachen, wo ich sagen würde, nach dem, was Google beschreibt, was sie denn tun, hätte ich mit etwas anderem gerechnet. Also wir wissen eh, Nebelbomben darf man nicht so glauben, und jetzt wissen wir es erst recht. Aber so meine Einschätzung, meine zwei Sätze dazu.
Dann kann ich mal eigentlich. Oder Markus, willst du zuerst?
Nee, fang du ruhig an.
Okay, und zwar geht es um Folgendes. Da hatte ich gestern auch eine interessante Diskussion mit dem Malte Landwehr, was das Panda-Update als Ranking-Faktor angeht. Also es ist ja so, dass zum Beispiel durch die Algorithmusänderung, dass du quasi Pluspunkte für guten Content kriegst, oder ist es jetzt tatsächlich nur so, dass Panda quasi teilt in Black and White, und wenn du auf der Black-Seite bist, dann wirst du eben abgestraft. Und deswegen fliegst du eben aus dem Ranking, aber du wirst nicht besser, wenn du guten Content hast. Also du wirst halt nur besser, wenn deine Konkurrenten vor dir rausfliegen, aber du kriegst jetzt keinen Ranking-Boost, wenn du besonders guten Content hast. Verständlich, oder?
Ich weiß, was du meinst, aber bin ich mir nicht so sicher an der Stelle. Sehe ich gar nicht, ganz ehrlich gesagt. Also ich weiß, was du meinst, aber das sehe ich nicht. Erstens, wir haben nur noch so Halbabstürze, also es gibt also Panda 1 in der USA, da hat man ja echt solche Sachen damals bei immer, was Sistrix rausgehauen hatte, später auch, glaube ich, Search Matrix, wenn ich mich richtig erinnere, wo halt dann echt sowas wie 86% minus, 86% minus, 86% minus, 86% minus. Bei uns haben wir, glaube ich, irgendwann einmal ein Sistrix mit 80 gehabt und danach waren es 50, 54, 52. Also es ist schon A, softer als die erste Version in der USA, und B, ist es immer Keyword-URL-Paar, was es erwischt, und nicht die Domain.
Hey, Moment, jetzt bin ich gerade ein bisschen lost, weil... also mir ging es eigentlich gerade darum, ob jetzt Panda was ist, was du quasi zum Beispiel quantitativ messen kannst. Also, dass das irgendein Faktor ist, den du ein bisschen verbessern kannst und deswegen sich dein Ranking auch ein bisschen verbessert. Also, primitives Beispiel, du schreibst ein Keyword mehr auf deine Seite und deswegen rankst du für das Keyword ein bisschen besser. Also ganz, ganz primitiv gesprochen.
Achso, das glaube ich nicht.
Ob das eben sein kann oder ob so ist, dass Panda eben wirklich umhergeht und ein Keyword-URL-Fahren fest, aber dass Panda eben hergeht und sagt, okay, du bist schlecht, du wirst abgestraft. Und aber nicht sagt, okay, du bist gut, du kommst zwei Plätze hoch.
Nein, hoch kommst du dafür nicht. Sondern die anderen sind halt weg und dafür hast du mehr Raum.
Genau, richtig, genau.
Genau, also da bin ich bei dir. Aber ich glaube halt eben nicht, dass es gut und schlecht trennt, das ist zu einfach, weil dann wird es ja auf Domain-Betrachtung. Also wenn gut und schlecht auf einer Keyword-URL-Paar-Betrachtung, weil sonst hätte es halt ganze Domains komplett rausgekegelt oder halt sehr stark rausgekegelt. Das wären die klassischen Penalties, wo du deine minus 30, minus 50 etc. hast. Aber hier hast du es ja wirklich auf Suchanfrage- und Landingpage-Ebene, wo sich das Ganze abspielt.
Hast du die Daten zu Search Metrics? Ich glaube, das war von dem Erik Kubitz auf SEObook. Der hatte Daten zu eBay gepostet und hatte da verschiedene Subdomains angeguckt. Und da war es so, dass entweder der Shop oder die Kleinanzeigen extrem abgefallen sind, aber andere Subdomains dafür gestiegen sind. Also ich weiß ja nicht, ob es wirklich eine reine Keyword-URL-Basis ist oder ob es halt wirklich so ist, dass komplette Subdomains abgestraft werden, weil ich, soweit ich weiß, stand das auch mal am Raum.
Nee, auf keinen Fall Subdomains. Es sind immer, also es gibt ja die schöne Sache bei, wir haben ja hier mehrere Artikel noch dazu, zu dem Thema, den wir reinhauen können, und gerade dazu ist ein schöner da. Also erstmal der Kollege, okay, lass mal rein nach. Sistrix hat natürlich seine ganzen Gewinner und Verlierer rausgehauen. Und da mal auch ein Riesenlob an nach Berlin an Markus Tober, weil der hat das gleiche auch gemacht, ein bisschen später, aber nicht viel, und er hat es live aus dem Urlaub gemacht. Also da erstmal Respekt und Dank an der Stelle, und hat die halt aus der Matrix-Sicht Gewinner und Verlierer sind, wie Sistrix aus Sistrix-Sicht natürlich nur. Ich meine, die sind ja beide jeweils aus ihrem Set. Sollte man beide gelesen haben. Ich finde beide Artikel sehr gut, und vor allem sind es halt die richtigen Zahlen. Aber die Kollegen der Internetkapitäne haben einen sehr schönen Artikel rausgehauen. Die haben sich nämlich so einen Sichtbarkeitsverlust auch mal angeschaut. Und da steht auch drin, laut Sistrix hat die Domain minus 55 und laut Searchmetrix minus 77 verloren. Was erstmal klar ist, weil das ein anderes Set. Aber sie haben sich dann angeschaut, an welchen Positionen sie verloren haben. Und da ist es so, dass sie bei den Rankings, die in den Top 10 waren, eigentlich die wenigsten Verluste hatten. Die meisten Verluste sind auf den hinteren Plätzen aufgetaucht, also auf Positionen, was ich was, 22 oder die 13, die wir vorhin hatten. Also da hat es relativ viele weiter nach hinten geschoben. Die Top 10 war aber von den Verlusten, die aufgetreten sind, da, wo am wenigsten Verluste aufgetreten sind. Das heißt, die Traffic-Zahlen sind wahrscheinlich nicht minus 54, sondern wahrscheinlich nur minus, ich weiß, 20 oder so, weil die Top 10 am wenigsten betroffen waren. Also die Keywords, die sie auf der ersten Google-Seite hatten. So, und da siehst du schon, und das war alles auf der gleichen Domain, da siehst du, das läuft auf jeden Fall auf einer Keyword-URL-Basis ab und teilweise auch sehr stark auf den Seiten, die nicht 1 sind, 2, 3, 4 und so weiter hinten, und halt super longtailig. Und da bist du automatisch auf dieser Ebene. So, und dann ist natürlich für mich eine Riesenfrage, die sich gestellt hat, weil ich berechne selber intern auch Sichtbarkeitsindizes in meinen eigenen Tools. Und da gehen die Positionen nach 11 relativ schwach rein. Also wenn ich alle Keywords auf 11 habe, habe ich bei weitem nicht so viel, als wenn ich nur bei 1% die Sachen in den Top 10 habe. Immer noch mal Suchvolumen. Also ich habe mich da bei der Sache zwei Sachen gefragt. Erstens, berechnen beide Tools die hinteren Plätze zu stark ein? Ist so eine Sache, die ich mir jetzt echt massiv gefragt habe, weil ich habe schon öfters auch bei uns Sichtbarkeitsindizes Einbrüche gehabt, die überhaupt nicht mit Traffic-Einbrüchen korreliert haben. In keinster Weise, also so gar nicht, also Traffic gleich, aber 30% Sichtbarkeitsverlust. Und da denkt man, klar, wenn die hinteren Plätze zu stark reingerechnet werden, dann ist da einfach ein Thema drin. Bei mir sind sowieso Position 11 bis 100 kriegen bei mir den gleichen Wert. Ich weiß nur, es ist zumindest schon mal in den Top 100 drin und dann aber ganz minimal, und der Rest geht bei mir voll auf die Top 10, weil den Rest kriege ich eh keinen Traffic. Und das Zweite ist, du siehst hier ganz klar, es hat mit der Subdomain nichts zu tun, sondern es ist immer dieses Keyword-URL-Ding.
Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Ich müsste nochmal nachgucken. Es war auch schon ein bisschen her, dass wir irgendeinen Bericht von der Vanessa auf Search Engine Land, den ich damals gelesen habe. Aber da müsste ich auch mal nachgucken, was da jetzt genau dran stand. Aber ja, klar, macht Sinn, was du gerade erzählt hast.
Genau, und dann auch sehr schön hat er nochmal gesagt, die Verschlechterung und wie viele Positionen. Also deswegen ganz gut dieser Artikel, Internetkapitäne, Markus schreibt sowieso, Höfner, immer sehr schöne Sachen, aber der ist richtig mal eine einzige Domain, nicht über alle, und zwar genau Sichtbarkeitsindex, wie ist es in dem Bereich genau zu sehen? Ein wirklich sehr schöner Artikel, natürlich eines Einzelfalls, aber ich glaube, für jeden, der sich mit Panda auseinandersetzt und selber seine Domain analysieren will, kann sich allein schon an dieser Methodik langhangeln und sieht dann vielleicht auch, wo seine Probleme aufgetreten sind und ob er wirklich mit Trafficverlust zu rechnen hat oder ob das eher die hinteren Plätze betrifft. Aber ich finde, das eine sehr, sehr schöne Betrachtung, habe ich so noch nicht gesehen. An der Stelle, und ich habe selber keine angestellt, weil wir hatten keine Probleme damit. Aber wenn ich jetzt welche hätte, wüsste ich, was ich tun soll. Finde ich fantastisch. An der Stelle erstmal riesen Dank.
Dann eine Sache noch dazu. Das hat der Seox-Indianer, der hat da auch was zugeschrieben. Poste mal den Link gerade in Skype.
Ah, cool. Kann ich dann gleich in die Shownotes hängen. Fantastisch, vielen Dank.
Genau, das ist im Prinzip die gleiche Analyse, halt nur für eine andere Seite. Und der ist zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen. Und das war auch ganz interessant zu lesen.
Cool. Kommt auf jeden Fall mit in die Shownotes rein. Wow. Das ist ja cool. Okay, das ist auch eine kleinere, aber die geht richtig schön von 3,6 auf 0. Bam. Das sieht echt dann sehr lustig aus. Nee, muss ich mir unbedingt auch anlesen. Weil solche Betrachtungen finde ich einfach immer sehr, sehr spaßig. Dann sieht man vielleicht auch, dass es vielleicht gar nicht so tragisch ist bei dem einen oder anderen, auch wenn es erstmal in den Tools böse aussieht. Auch noch eine sehr schöne Analyse. Oh mein Gott, mein Kopf. Gibt's bei, kennst du einen? De, und die haben sich das Ganze mal angeschaut für den lokalen Suchmarkt. Auch das ist sehr spaßig, weil auch da sieht man, wie irgendwie gelbe Seiten zum Beispiel draufgelegt hat, das Telefonbuch dafür ein bisschen was verloren hat. Kann man sich sehr schön anschauen, ist eine sehr angenehme Geschichte. Aber auch für mich, und wir müssen da ganz klar sagen, um was geht's nochmal? Sind Sie von Werbung genervt? Ist die Seite für Sie hilfreich? Würden Sie hier Ihre Kreditkarteninformationen eingeben? Nur mal um drei Punkte zu nennen, die Google mit Panda besser machen will. Und dann gibt es folgende absurde Gewinner. Das möchte ich nur mal festhalten. Allererstens natürlich Silex. Also wenn ich mir irgendeine Seite mit Werbung nervt, dann ist es Silex. Ich glaube, da ist nur Werbung drauf. Außer im AdSense-Code ist doch auf der Seite gar nichts. So, also das ist mal schon mal absoluter Fail. Dann ist die Seite für Sie informativ. Auch ein extrem großer Gewinner laut Systrix ist webwiki.de. Ey, hallo? Geht's noch? Da steht gar nichts auf der Seite. Das ist ja nur zusammengescrapter Kack. So, und dann würden Sie hier Ihre Kreditkarte einnehmen. Auch in Deutschland ein guter Gewinner. Sumblocker, Free Adult Web Hosting, sage ich da nur. Auch da würde ich jetzt nicht zwingend meine Kreditkarte eingeben. Also an der Stelle muss ich sagen, ist, glaube ich, der erste Wurf, wie in Amerika, ein erster Wurf. Aber ich glaube, wir werden hier in relativ schneller Abfolge. Huch. Neue Version davon sehen, und von dem Ziel ist Google noch ein gutes Stück weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, es hat auch nichts, und davon bin ich relativ fest überzeugt, jetzt nach dem, was wir hier sehen, überhaupt nichts mit irgendeiner Textanalyse zu tun, weil, ey, dann könnte der Kram überhaupt nie, weil ich meine, wenn ich keinen Text habe, könnte der nie da sein. Und dagegen spricht eigentlich auch, dass man es gleichzeitig in ziemlich vielen Sprachen ausgerollt hat. Das Deutsch hat so seine Eigenheiten mit Komposita und ähnlichem drum und dran, und auch die anderen Sprachen haben ihre Eigenheiten, und wenn man die alle gleichzeitig rausholt, kann Sprachanalyse nicht so wirklich der Kern der ganzen Geschichte sein, sondern es muss schon auf irgendwelchen Meta-Analysen von irgendwelchen anderen Sachen, Bounce Rate etc. pp., also was wir vorhin ja mal hatten, Klickverhalten, ähnliches liegen, an dem man das versucht zu determinieren, aber bestimmt nicht am Text. Das sind nur meine zwei Gedanken. Wie seht ihr das?
Also ich denke auch, dass es jetzt erstmal hier bei uns in Deutschland nur die erste Version war von dem Update, die aber natürlich schon eben halt wesentlich weiter war als die erste Version in den USA. Jens, du hast es vorhin angesprochen. Ich muss sagen, hier ist man auf jeden Fall noch nicht am Ende. Das sieht man auch jetzt gerade bei WebWiki, Silex. Da wurden einfach ein paar Seiten noch nicht mit diesem Update erwischt. Muss man auch ganz klar sagen. Vielleicht mal ganz kurz zurück zu den Seiten, die ich betreue jetzt auch. Cool. Aus dem ProSiebenSat.1-Netzwerk. Da hat sie eigentlich genau die Seiten erwischt, jemand, bei dem ich es schon vorher vermutet hatte. Ganz klar. Es gab da noch so ein paar Wackelkandidaten, wo ich mir auch nicht sicher war. Die sind alle nicht betroffen. Und es gab eine Seite, von der hätte ich es überhaupt nicht vermutet. Die hat es getroffen. Echt, schon recht abgefahren. Und da müsste man jetzt auch mal nochmal ein paar intensivere Analysen anstellen, wo der jetzt genau verloren wurde. Was ich aber auch feststellen kann, ist, wenn zum Beispiel so eine Seite jetzt eben halt so circa 40% der ganzen Sichtbarkeit verliert, ist es in den meisten Fällen völliger Quatsch, dass diese Seiten auch um 40% im Traffic einbrechen. Selbst ist es Quatsch, wenn man sagt, die Seiten verlieren um 40% Sichtbarkeit, dass die auch um 40% SEO-Traffic einbrechen. Selbst das ist in den meisten Fällen nicht der Fall.
Ja.
Also in den meisten Fällen nicht der Fall ist auch ein schöner Satz, oder?
Ja, der ist gut. Finde ich sehr angenehm. Sollten wir uns patentieren lassen.
Genau. Also,
Ich sehe es, was du meinst. Ja, dafür ist aber dafür hast du bei dem einen aber mehr PageRank bekommen. Also so Old-School-KPI ist ja dafür gestiegen. Ist auch was Schönes.
Ja.
Juhu. Genau.
Dann natürlich noch zu den anderen Gewinnern. Man sieht ja eben halt, dass es hier nur um meistens unter 10% geht bei den Panda-Gewinnern. Aber ich muss auch sagen, eben halt, wo natürlich viele Seiten wegfallen auf den ersten 2 bis 3 Plätzen, da klar, also kommen dann natürlich die Seiten zum Vorschein, die vielleicht noch bei einigen Positionen auf Platz 3, 4, 5, 6 waren. Vielleicht ein Beispiel, die ganzen Preisvergleiche. Hier sind ja einige rausgefallen, aber eins nicht. Die haben natürlich dann in der Sichtbarkeit gewonnen.
Und gerade da, es gibt ja nicht nur, also wir sehen ja einige, die gewonnen haben. Also es ist nicht nur, also wir können an der Stelle, wir arbeiten da ja alle nicht, ruhig auch die Namen sagen, ist ja kein Problem. Geht ja hier auch um positive Sachen.
Genau.
Idealo ist weiter nach oben gegangen, aber auch günstiger und billiger sind weiter nach oben gegangen.
Genau, aber dafür sind ja immer andere Preisvergleiche rausgefallen.
Genau. So, dann würde ich mir als Kollegen der Preisvergleiche mal anschauen, was machen denn die anderen drei da anders. Also offensichtlich ist es jetzt nicht so, ich bin Preisvergleich und fliege deswegen raus.
Genau. Es scheint ja immer noch zu funktionieren, dieses Geschäftsmodell, auch bei Google.
Ja, das sowieso. Ich meine, da muss man eh aufpassen. Ich meine, Google, wenn die da halt massenhaft Preisvergleiche rausknuddeln und selber einer sind, ist natürlich auch mal die Frage der... Ja, okay, aber das ist ja so EU-Thema. Da
können wir, ich meine, jetzt im Augenblick jedenfalls. Also, wenn man mal wirklich auf das jetzige Datum bezogen.
Genau.
Nach Panda stand jetzt. Es funktioniert noch.
Ja, definitiv. Definitiv. Das stimmt. Genau. Ja, ansonsten sage ich, brauchen wir da jetzt, glaube ich, fällt mir jetzt auch... Ach ja, es gibt ein Feedback-Formular übrigens, da kann man was reinknuddeln. Kann man sagen, URL einer Seite, die vom Update betroffen ist, oder aber Suchanfrage, die nicht optimale Ergebnisse zurückgibt. Zum Beispiel rotes Dingsbums. Okay, was man da auch immer erwartet, weiß ich nicht so genau. Aber wer Lust hat, kann jetzt bei Google sagen, zu der Suchanfrage kriege ich ein nicht optimales Ergebnis zurück. Bin mal gespannt, ob da sinnvolle Sachen reinlaufen. Ist aber... ein schönes Formular. Ich habe euch mal reingepastet, können wir das ganze Nacht ausfüllen. Hier zu Schwellkörperfraktur kriege ich kein optimales Ergebnis. Mal gucken, was ihr damit macht. Bin mal gespannt. Aber ansonsten, glaube ich, haben wir das Thema jetzt erstmal abgewandt. Ich glaube, wir werden alle noch sehen, was da noch kommt. Pascal, du hast absolut recht. Es ist nichts, was man positiv für sich nutzen kann. Also außer, dass die Konkurrenz weg ist, dann ist man automatisch weiter oben. Aber man kriegt damit definitiv keinen Bonus, sehe ich auch so. Also ein Panda-Bonus gibt's nicht.
Nicht wirklich, nee.
Genau, nur weil der Rest einfach weg ist. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir richtig spannende 4 Wochen vor uns, glaube ich.
Das glaube ich auch. Ich glaube, immer, dass jetzt noch immer sehr, sehr viele Menschen mit den ganzen Tools arbeiten, die es hier so in Deutschland auf dem Markt gibt. Das wird, glaube ich, spannend werden. Und immer sich die eigenen Seiten auch mal anschauen, die vielleicht beim Panda-Update verloren haben. Oder auch nicht. Ich glaube, ja. Das ist echt spannend.
Also gerade, wer Lust hat, sich mit zu beschäftigen, ich würde mir entweder diese lokalen Anbieter anschauen, da gibt es Gewinner und Verlierer bei sehr ähnlichen Seitenkonstrukten, also Geschäftsmodellen, eigentlich Seiten sehen natürlich anders aus, aber ähnlichen Geschäftsmodellen und halt die Preissuchmaschinen, ähnliche Geschäftsmodelle, aber die einen sind noch drin und natürlich ein bisschen besser, weil der Rest weg ist. Und da kann man natürlich sich durchaus mal anschauen, was da die Unterschiede sind, und ich glaube, wenn man da irgendetwas lernen will, sind das so die beiden Geschichten, wo man sich, wenn man extern nichts hat, wo man was Betroffenes und nicht Betroffenes hat, wo man, glaube ich, am ehesten was im Moment Learnings ziehen kann, wenn man Zeit und Lust und Muße für eine Analyse hat.
Genau, und natürlich spannend wären natürlich auch noch neue Versionen des Updates, die vielleicht auch hier irgendwann eingespielt werden in Deutschland. Wir haben zwar keine Ahnung, ob das mal irgendwann passiert, aber ich gehe mal schon stark davon aus, dass es hier auch immer mehrere Stufen gibt einfach.
Ja, oder? Auf jeden Fall.
Ja.
Genau, und ansonsten einfach ein paar Freelinks benutzen, die helfen weiter, wie ich gehört habe, Pascal.
Ja, das stimmt. Ich habe übrigens noch 2 Sachen dazu, zum Panda-Update in Deutschland. Das eine ist, einer der Verlierer war frag einen Anwalt.de. Da haben sich auch viele Leute gewundert, weil das eigentlich recht sauber aussieht. Und das ist auch wahrscheinlich interessant, von denen eventuell was zu hören, was die meinen, woran es liegt oder so. Weil wie gesagt, das ist eigentlich auch eine Seite, wo man eigentlich eher Qualitätskontrolle hat. Die wurde abgestraft, da kann irgendwas nicht so richtig sein. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich ja nun, dadurch, dass ich dieses Spinning-Programm verkaufe, mal getestet habe, wie denn jetzt solche gespinnten Texte nach dem Panda-Update performen. weil es ja immer heißt, dass Panda eben Qualität fördert und das Article Spinning ja nicht unbedingt dazu beiträgt, die Qualität im Google-Index zu erhöhen. Und hatte dabei eben festgestellt, dass sich also quasi vor und nach dem Update quasi nichts geändert hat. Das anhand von einem Praxisbeispiel mal aufgezeigt. Können wir wahrscheinlich auch in den Shownotes verlinken. Aber das war auch eine Sache, die war für mich eben ganz interessant, weil also entweder ist der Spinning-Content super qualitativ hochwertig, was ich nicht glaube, oder diese Qualitätsgeschichte wird einfach überbewertet.
Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass es einfach keine Textanalyse ist, weil, wie gesagt, ich meine, ich muss ja ganz ehrlich sagen, Google hat bis heute noch nicht verstanden, was ein Compositor ist, zumindest wenn man ihre Sprecher zuhört. Ich glaube nicht, auf wie viele Konferenzen ich rumlaufe und irgendein Mensch von Google mir dann erzählt, wenn es irgendwie so ein AdWord ist, etc. pp. Ja, das ist so die Keyword-Verteilung, also mit Einwort-Suchanfragen, Zweiwort, Dreiwort, bla bla bla. Und Deutschland ist da hinterher, da sind die Suchenden noch nicht so weit, da sag ich jetzt mal, hey, du Dummkopf, wir haben in Deutschland etwas, das nennt sich Compositor. Wenn du nicht weißt, was ist, dann schlag's bitte in der Wikipedia nach. Wir sind nicht hinterher. Wir haben eine andere Art von Sprache. That's it. Und wie gesagt, deswegen glaube ich einfach, dass da keine Textanalyse gemacht wird und deine Daten geben dazu dann ja einfach wahrscheinlich auch recht. Aber wie gesagt, wir glauben alle hier nur, das ist alles keine Wissenschaft. Wir haben es noch nicht durch. Die Artikel, die sich ein bisschen tiefer mit beschäftigt haben, werden wir verlinken. Die haben wir ja gerade erzählt. Von uns ist das jetzt hier pure Meinung. Ihr dürft jederzeit eine andere Meinung haben. Ich kann meine A nicht belegen. Ganz wichtig. Genau. Ah, hast du auch einen Artikel dazu geschrieben? Cool, hau ich rein. Sehr nett. Das klappt ja heute sehr gut mit diesen Links rüberhauen. Also wenn jetzt noch irgendjemand einen Link braucht, einfach bei uns in den Chat reinkommen und dann könnt ihr mir Links rüber posten. Die hau ich in die Shownotes. genau. Den nehmen wir dann einfach mit. Und wo häng ich den jetzt hin? Hier unten hin. Zup. Wupp. Und würde ich sagen, dann können wir den Panda erstmal ruhen lassen für 4 Wochen und beschäftigen uns danach wahrscheinlich wieder mit. Oder?
Unbedingt. Das wird auch nötig sein, glaube ich.
Das glaube ich auch. Okay, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich durch den Inhaltsbereich durch mit einer Stunde 21. Wir lassen nach. Also normalerweise sind wir irgendwie bei 4 Stunden 30, aber ja, okay.
Ist ja Sommerloch.
Genau. Und genau, nach den ganzen Artikeln. Aber was haben wir dann, was kommt in den nächsten 4 Wochen? Da ist immer noch Sommerloch, nicht wirklich viel, aber wir haben bei uns in Frankfurt ein Riesenhighlight, und zwar das Conversion Summit von WebArts. Da ein riesen persönlicher Dank an André Morier, der mich hier eingeladen hat. Ich freue mich riesig, ich werde auch gucken, vielleicht eine Kleinigkeit zu machen im Barcamp-Bereich. Ansonsten bin ich lieber Gast und höre zu. Ich habe auch noch so eine Spezialeinladung bekommen zu ein Workshop mit Brian Eisenberg, da freue ich mich so richtig drauf, ohne Scheiß. Ich glaube, das wird so einer meiner Learning-Highlights dieses Jahr werden. Man muss ja immer gucken, dass man selber auch ständig was dazulernt, weil sonst wird man relativ schnell links und rechts überholt. Und da freue ich mich riesig drauf. Ansonsten habe ich aber nichts. Ich glaube, die Nomaden haben auch nichts, oder?
Nee.
Schade.
Hier in München war erst Stammtisch und ich glaube, so die nächsten 4 Wochen wird hier auch keiner sein. Schade eigentlich. Sollte man öfter machen.
Genau. Aber unseren hatten wir auch gerade erst, der war auch sehr schön, aber jetzt ist erstmal wieder ein bisschen Pause angesagt. Ansonsten, SEO-Jobs, Inhouse-Jobs haben wir keinen, aber einen SEO-Job, und zwar bei Textprovider, und zwar suchen die einen Abteilungsleiter Textproduktion SEO. Ich finde schon so cool, dass so Oldschool-Titel wie Abteilungsleiter sich noch gibt in dieser Branche, allein schon deswegen finde ich diesen Job erwähnenswert. Sind aber auch nette Kollegen, und bei Textprovider gibt es auch eine kleine Artikelserie von Meinungen zum Thema zum Panda-Update. Da wurden einige schon interviewt. Kommen, glaube ich, auch noch ein paar, wie ich es von Ihnen gehört habe. Allein schon deswegen kann man ab und zu vorbeischauen. Und wie gesagt, Sie suchen gerade einen Abteilungsleiter Textproduktion SEO und die zahlen bestimmt mehr als 15.000 Euro an der Stelle. Jeder, der nur 15.000 Euro hat und weiß, wie man Textproduktion macht und SEO, einfach sich lieber da bewerben. Hilft. Verlosung haben wir auch keine. Aber dafür kommt das nächste Mal wieder eine, hoffe ich. Wer was hat und sponsoren will, gibt auch einen Link, soll ich einfach melden.
Das stimmt. Aber es ist echt dünn in dieser Sendung, aber Wir haben nichts zu verlosen.
Sie kam auch wieder überraschend. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja schon selber irgendwie gesprochen und Pascal, glaube, wenn du nicht gefragt hättest, hätte ich auch voll verschwitzt wieder, dass wir hätten Sendung machen sollen. Ich muss, glaube ich, meinen Kalender dringend wieder aufräumen. Ich bin da etwas konfus. Ich war aber froh, dass ich die ganzen 4 Wochen schon die ganzen Shownotes zusammengepostet hätte, sonst wäre das wieder so eine Hauruck-Aktion geworden. Aber ich glaube, ich muss auch besser wieder in so einen gewissen Orga-Modus reinkommen. Aber das erste Halbjahr war echt etwas übel und ich war jetzt auch ein bisschen urlaubsbedingt und ein bisschen durchgehangen, aber ich glaube, wir werden jetzt auch im zweiten Jahr wieder richtig Gas geben und dann wird hier auch wieder längere Sendung rausfallen.
Und da gibt es hier wieder einiges zu verlosen.
Genau.
Ihr könnt gespannt sein.
Auf jeden Fall. Ansonsten, kommentiert uns, wie es gefallen hat, vor allem, was ist euer Erlebnis von Panda? Was haltet ihr von Panda? Wie geht ihr damit um? Was macht ihr? Was tut ihr? Oder coole Quellen. Wir haben jetzt dank Pascal noch 2 gefunden, die wir gar nicht selber auf dem Radar hatten. Wir sind ja auch nie vollständig, deswegen alles einfach rein. Finden wir super. Bewertet uns auf iTunes, das brauchen wir dringend, auch damit es im iTunes besser auffindbar ist. Vielleicht werden wir ja irgendwann mal gefeatured. Und das wäre natürlich super schön. Wer Gast sein möchte und ein Thema mitbringen möchte, einfach bye-bye kommen. Pascal hat es ja so ähnlich gemacht, der hat zwar nicht direkt ein Thema mitgebracht, du hast ja einfach nur gefragt, hier, wie sieht es aus, Arbeit mal durchlesen und sowas, hab ich da gleich gesagt, komm in die Show mit so einem Ding, ist natürlich cool, wollen wir hier haben. Genau, würde ich sagen, ansonsten sind wir soweit raus für diese Woche.
Ich glaube auch, wir sind raus, sogar für diesen Monat, oder?
Genau, sogar für diesen Monat, genau.
Vielen Dank, Pascal.
Auf jeden Fall, war super schön, dich hier zu haben.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, war uns eine Ehre und ich würde sagen, wir hören uns dann in 4 Wochen wieder. Bis dahin.
Tschüss. Bis in 4 Wochen. Tschüss. Tschüss.